Ja, ich bin euch sehr dankbar für eure Gebete. Und wir wollen auch in dieser Stunde nicht auf den schauen, der vorne steht, sondern lasst uns doch unsere Herzen öffnen für den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dass er auch uns in dieser Stunde etwas zu sagen hätte. Ich habe uns einen längeren Abschnitt lesen lassen als Einleitung. Und der Buddha, er las uns eine Begebenheit, die uns allen wohl vertraut sein wird. Das Volk Israel, es wurde unter der Leitung Moses aus Ägypten geführt über das Rote Meer. Und sie gingen durch die Wüste und kamen an den Jordan, der die Grenze bildete zum Land Kanaan. Und Gott hatte ihnen verheißen, sie dahin zu führen, sie in das Land zu führen, wo Milch und Honig fließt. Und jetzt standen sie am Jordan, wussten nicht genau, was erwartet uns auf der anderen Seite. Und sie sandten 12 Männer aus, um das Land zu erkunden. Und als diese zurückkamen, dann mussten sie bestätigen, es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und sie haben auch als Beweis einige Früchte, große Früchte heißt es, mitgebracht und haben sie gezeigt. Aber sie mussten auch andere Dinge erzählen. Sie mussten sagen, dass es da Festungen gibt, dass es da andere Völker gibt, dass es Riesen gibt. Und ja, das hat das Volk jetzt gar nicht erwartet. Sie haben gedacht, ja, Gott hat uns aus Ägypten, aus der Sklaverei hinausgeführt und bringt uns jetzt in ein Land, wo alles gut ist, wo Ruhe ist, wo wir alles genießen können. Und jetzt auf einmal hören sie, da gibt es Festungen und Feinde, gegen die wir kämpfen müssen, und Riesen gibt es da. Und das Volk, das war so erschreckt dadurch, und dass sie gegen Mose angingen und auch den Einzug verweigerten in das Land Kanaan. Und dann waren da Josua und Kaleb, die ebenfalls zu den Kundschaftern gehörten. Und sie mussten auch bestätigen alles, was die anderen erzählten. Aber sie waren voller Glaubens und voller Mutes, dass der Herr ihnen den Sieg schenken wird, dass er ihnen helfen wird, das Land auch einzunehmen. Aber das Volk, es fürchtete sich so sehr, dass sie Kaleb und Josua töten wollten. Also den Kampf gegen die Riesen trauten sie sich nicht, aber gegen die eigenen Brüder, da hatten sie keine Skrupel davor. Und weil das Volk den Willen Gottes nicht tat und den Einzug verweigerte, verordnete Gott ihnen auch 40 Jahre durch die Wüste zu wandern, und niemand von ihnen sollte in das Land Kanaan kommen, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, die auf den Herrn vertrauten. Nun, nach diesen 40 Jahren zog dann das Volk unter der Führung Josuas dieses Mal auch über den Jordan in das Land Kanaan. Und sie kämpften eine Weile gegen die Völker, die darin wohnen. Und dann kommt Kaleb zu Josua, seinem langjährigen Gefährten, und trägt ihm eine Bitte vor. Und die wollen wir mal lesen aus Josua 14, die Verse 12 und 15. Josua 14, den 12. Vers. Kaleb sagt zu Josua: So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat, denn du hast es am selben Tag gehört, dass dort die Enakiter und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr gesagt hat. Und dann den Vers 15. Aber Hebron hieß vorher Stadt des Arba, der größte Mensch unter den Enakitern war, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Und dann Josua 15, die Verse 13 und 14. Wollen wir auch noch lesen. Kaleb aber, der Sohn Jephunes, wurde sein Teil inmitten der Kinder Juda gegeben, wie der Herr dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Vaters Enaks, das ist Hebron. Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Ahiman und Talmai, die Nachkommen von Enak. Das Wort, das hat mich beeindruckt. Kaleb, der schon damals keine Angst hatte vor den Riesen, von denen erzählt wurde und von den Städten. Jetzt sind sie in Kanaan und er kämpft mit seinen Brüdern und er will diese Stadt haben. Er sagt, gebt mir Hebron, da wo die Riesen sind, die schon damals Ursache waren, dass das Volk nicht nach Kanaan einzog. Ich will diese, gebt mir diese Stadt, wo die Riesen sind. Ich werde sie mit Gottes Hilfe, werde ich sie vertreiben, ich werde sie töten. Und er hatte keine Angst hier, sondern er fordert dieses Land. Er möchte diese Riesen bekämpfen und besiegen. Nun zurück. Wir wissen, dass der Auszug aus Ägypten ein Bild ist auf die Bekehrung des Menschen. Und durch das Blut Christi, durch das Rote Meer, wird der Mensch reingewaschen von der Sünde und lässt das Alte hinter sich, das Land Pharaos, das Land der Sünde, die Sünden, den Widersacher und sein Reich lässt man hinter sich. Und Gott führt seine Kinder durch sein Wort und durch seinen Geist. Und wir wissen auch, oder wir sollten wissen, dass der Einzug nach Kanaan auch ein Bild ist auf das zweite Werk der Gnade. Das gelobte Land, wo Gott auch einen jeden hinführen möchte, der ihm dient, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Gottes Segen, der dort wohnt, viele Früchte, reife Früchte, große Früchte, eine Rebe, eine jegliche Rebe, die Frucht bringt, will er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt und größere Frucht bringt. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo die Seele die Fülle hat. Aber es ist nicht so, dass dort keine Kämpfe sind, dass dort keine Schwierigkeiten sind, dass wir auch das alles hinter uns gelassen haben. Wir haben viele Feinde hinter uns gelassen. Die Sünde ist nicht da, aber es sind Feinde da. Und nicht nur, dass sie da sind. Wir müssen gegen sie kämpfen. Wir sollen sie vertreiben. Wir sollen sie töten. Und es sind nicht nur Feinde, es sind Riesen. Sie sind groß. Von was reden wir hier? Was sind diese Riesen in unserem Leben? Wir hörten von Kaleb, dass er die Stadt Hebron haben wollte, die auch die Stadt des Arba genannt wird. Und Arba bedeutet die Kraftquelle Baals. Und Baal bedeutet Besitzer oder Besitzergreifender. Wir können sagen, Baal, das sind alle Dinge, die von uns Besitz ergreifen wollen, die uns gefangen nehmen wollen, uns binden wollen. Und jetzt diese Stadt, Kraftquelle dieser besitzergreifenden Dinge, dieser Riesen, die uns gefangen nehmen wollen. Wenn wir Gott dienen und Dinge wollen uns ablenken, abbringen, gefangen nehmen, dann ist uns klar, dass diese nicht von Gott sind. Es ist eine andere Kraft, die dahinter steht. Die Kraftquelle Baals. Es ist der Feind selber. Es ist der Satan, dem diese Dinge dienen, von der diese Riesen ausgehen, wo diese Riesen wohnen. Es sind seine Interessen, die diese Riesen vertreten. Und sie haben nichts Gutes mit den Kindern Gottes im Sinn, sondern sie wollen sie binden und gefangen nehmen. Und in dieser Stadt, da lebten drei Riesen. Sheshai, Ahiman und Talmai. Der Feind, er hat unterschiedliche Wege, wie er uns gefangen nehmen kann. Das einmal Sheshai, es bedeutet der Befehlende, der Zwingende. Also der Feind, er will uns mit Macht in irgendwelche Situationen und Dinge hineinzwingen, die uns dann gefangen nehmen sollen. Wir können sagen, das kann Arbeit sein, dass uns immer mehr Arbeit aufgehäuft wird und wir andere Dinge, die wichtiger sind, vergessen, in den Hintergrund treten, wir durch die Arbeit gefangen genommen werden. Das kann Sorge sein, wenn der Feind manche Dinge auflädt und immer mehr und wir in diesen Dingen gefangen, in dieser Sorge gefangen genommen werden sollen. Ahiman bedeutet der Beschenkende. Also der Feind, er kann geben irgendwelche Dinge aus sich heraus, die uns vielleicht im ersten Moment schön erscheinen, gut erscheinen, wertvoll, wo wir uns vielleicht gar nichts dabei denken, es kommt halt so. Aber es sind Dinge, die uns nach und nach gefangen nehmen können. Kann Geld sein, kann Anerkennung sein. Talmai bedeutet der Verwegene oder auch der Reizende. Also der Feind, er kann uns anreizen zu Dingen, die aus uns herauskommen, dass wir vielleicht meinen, besser sein zu müssen wie der andere, über dem anderen stehen zu müssen oder zu wollen, bevorzugt zu werden. Also auch in solchen Dingen kann man gefangen werden, dass man von Gedanken gefangen genommen wird, die einen beschäftigen und immer tiefer ziehen. Diese Riesen, sie sind nicht in Ägypten. In Ägypten, da waren keine Riesen. Ägypten ist das Land des Feindes, da herrscht der Feind. Da hatten sie nicht mit ihm, mit diesen Riesen zu tun. In Ägypten ist man Gefangener und Gebundener Ägyptens, da ist man Sklave. Aber gerade in Kanaan lesen wir immer wieder von Riesen, die da wohnen. Was sind das für Riesen? Was sind das für Riesen, gegen die wir kämpfen müssen? Es können manche Dinge sein. Ich will einige Dinge erwähnen. Es gibt da einen Riesen, der heißt Angst. Angst, die uns gefangen nehmen will und gefangen nehmen kann. Angst, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Angst, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Angst, sich in den Dienst Gottes zu stellen, Angst, öffentlich zu beten, Angst, ein Zeugnis zur Ehre Gottes zu sagen, Angst, sich zu Gott zu bekennen vor den Menschen, Angst, sich zu Jesus Christus zu bekennen, Angst, gegen die wir kämpfen müssen, die wir überwinden müssen, oder die uns überwindet. Und es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir überwinden diese Angst und tun das, was Gott von uns haben möchte, oder wir werden überwunden von der Angst. Andere Riesen sind der Riese Überheblichkeit, der Riese Habsucht, der Riese Oberflächlichkeit, der uns mit oberflächlichen Dingen ablenken möchte. Ein Riese, der oft angreift, ist der Riese schlechte Gefühle. Haben wir schon mit dem zu tun gehabt? Hatten wir schon mit dem zu kämpfen? Der kommt, vielleicht wenn wir Kämpfe haben, Schwierigkeiten haben, der dann kommt und uns einflüstert, du bist nicht Gottes Kind, das, was du machst, das hat doch alles keinen Sinn. Du betest und Gott scheint dir doch gar nicht zu antworten und du bist nicht gut genug und manche andere Dinge. Der Riese anklagen, der Riese Fehler. Und wenn ein Fehler geschieht, der kommt dann gleich und sagt, du bist aus der Gnade gefallen. Du bist kein Kind Gottes mehr. Lass es doch bleiben, es hat doch sowieso keinen Sinn. Du merkst es doch selber. Du bist ein Versager. Ein besonders großes Exemplar von diesem Riesengeschlecht, der Riese Sorge. Und er kommt und legt Lasten auf und noch eine Last und noch eine Last. Und diese Last, sie soll uns niederdrücken und soll uns ersticken. Die Sorgen dieser Welt, was gibt es nicht alles für Sorgen? Finanzielle Sorgen, Sorgen auf der Arbeit, Sorgen zu Hause, Sorgen über die Kinder, Sorgen über die Gemeinde, über die Gesundheit, Sorgen über Dinge, die weit in der Zukunft liegen und die vielleicht eventuell eintreten könnten. Mit solchen Sorgen kommt er auch. Sorgen, und er will uns nach unten drücken. Der Riese Schlafsucht, der uns einschläfern möchte. Dabei sagt Gott doch, wacht und betet. Aber auch er ist unterwegs. Der Riese Verdächtigung oder Misstrauen. Wenn was gesagt wird, was hat er gemeint? Wie hat er es gemeint? Mein Bruder und meine Schwester, ob er das so aufrichtig meint, wie er es sagt. Einer der größten und gefährlichsten Riesen ist der Riese Zweifel. Was haben und hatten auch in Vergangenheit die Kinder Gottes mit diesem Riesen zu kämpfen, dem Riesen Zweifel? Und gerade dieser Riese hat mich auch in der Vorbereitung besonders beschäftigt, mich persönlich. Dieser Riese, der doch schon von Anfang an unterwegs ist. Schon vor der ersten Sünde war er da, sollte Gott gesagt haben. Sollte er es wirklich so gemeint haben? Der Riese Zweifel, er schürt Zweifel über die Gotteskindschaft. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Bei dir stimmt doch alles nicht oder vieles nicht. Spürst du überhaupt, dass Gott dich liebt? Spürst du überhaupt, dass du Gottes Kind bist? Zweifel über die Heiligung. Du hast dich als ganzes Opfer gegeben. Aber war es wirklich ein ganzes Opfer? Hast du doch nicht manche Dinge zurückgelassen? Bildest du dir vielleicht nur ein, dass der Heilige Geist dich erfüllt? Du hast manche Gedanken, die in dir aufkommen. Das kann doch bei einem geheiligten Menschen gar nicht sein. Schau doch mal die anderen Menschen, die vorgeben, geheiligt zu sein. Das kann doch gar nicht sein. Diese Erfahrung, die gibt es doch gar nicht. Zweifel, viel Zweifel. Dein Leben ist nicht zu 100%. Andere haben mehr wie du. Wäre bei dir alles in Ordnung, dann wärst du nicht krank. Wäre bei dir alles in Ordnung, dann hättest du nicht so schlechte Gefühle, dann würde vieles einfacher und leichter laufen in deinem Leben. Dann würdest du keine Fehler machen. Dann hättest du nicht so schwere Versuchungen. Bei dir stimmt es nicht. Zweifel über die Verheißungen Gottes. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und wir lesen nach und sagen, ja, da steht es doch. Ja, schon. Aber das gilt doch nicht dir. Das galt einem David, einem Salomo. Du kannst dich doch nicht mit einem David vergleichen, auf eine Stufe stellen mit David. Wer bist du? David, der war viel mehr. Gott hat mit Wohlgefallen auf ihn geschaut. Er hat alles erfüllt, aber du? Du kannst doch nicht auf Buchstaben vertrauen. Du bist ein Narr, wenn du auf Worte vertraust. Nimm doch dein Leben selber in die Hand und schau, dass du irgendwie vorwärts kommst. Aber vertraue doch nicht auf irgendwelche Worte, auf das Wort, das da steht. Zweifel an den Zusagen Gottes? Hast du vielleicht auch Worte, die du liest im Wort Gottes, wo du nicht glaubst, wo du zweifelst, wo du sagst, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, das war vielleicht mal, aber heute nicht. Das ist bei jemandem anderen, aber bei mir nicht. Gibt es solche Stellen, wo wir vielleicht nicht mal trauen, sie auszusprechen, weil wir nicht dran glauben, weil wir zweifeln? Aber wir wissen von Menschen, letztens ist ein Georg Müller erwähnt worden, die genau das taten, die dem Wort vertrauten, die nicht zweifelten, und Gott konnte sich dazu bezeugen. Vielleicht kamen in ihnen auch mal Zweifel, aber sie kämpften dagegen und sie siegten darüber. Der Chor hat uns gesungen, traut auf Jesus, der den Glauben ehrt, so wird euch Sieg beschert. Gott, er möchte Glauben sehen und nicht Zweifel. Der Riese Zweifel, einer der größten Feinde. Zweifel an sich ist keine Sünde, aber die Gefahr ist groß, dass wir in Sünde fallen, dass wir von Gott abkommen. Zweifel, in dem Wort versteckt sich die Zwei. Das ist jetzt nicht von mir, sondern wir können recherchieren. Es ist tatsächlich so, zu diesem Wort Zweifel gehört zum Beispiel auch zwiefältig, zwieträchtig, zweifelhaft. Also wenn zwei Dinge vor uns stehen und wir können uns nicht entscheiden, was ist richtig. Und wenn wir Zweifel an Gottes Wort haben, dann bedeutet es, wir können uns nicht entscheiden, ob wir diesem Wort wirklich trauen können oder ob ein etwas anderes stimmt. Und nämlich das Wort des Feindes. Wer hat recht? Ich bin zwiegespalten. Hat Gott recht mit seinem Wort oder hat der Feind recht? Der sagt, sollte Gott gesagt haben. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ich stelle das Wort des Feindes auf eine Ebene mit dem Wort Gottes. Oder noch schlimmer, ich stelle das Wort des Feindes über das Wort Gottes. Zweifel. Und Gott sagt, dass wenn wir nicht glauben, dass wir Gott nicht gefallen. Lasst uns aufschlagen, Hebräer 11, den Vers 6, uns allen bekannt. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dieses Wort, es gilt für Menschen, die den Herrn suchen, Erlösung suchen. Sie müssen glauben, dass Gott sie frei macht und erlösen möchte. Aber das Wort, es gilt einem jeden von uns. An jedem seiner Kinder, wenn wir zu Gott kommen, etwas bitten, wir müssen glauben, dass das, was wir bitten, dass Gott es tun kann, dass er es tun will und dass er denen, die ihn suchen, also uns mit unserer Bitte, ein Belohner sein wird und unser Gebet erhört. Wir müssen glauben. Zweifel, sie sind wie eine Spirale, die nach unten zieht. Sie entmutigt immer weiter, schürt immer weitere Zweifel. Wir zweifeln an einem Wort und dann zweifeln wir am nächsten Wort und dann wieder am anderen, dann zweifeln wir am Bruder, dann zweifeln wir an der Schwester, dann zweifeln wir an der Wahrheit. Ist das überhaupt die Wahrheit? Wir zweifeln am Wort Gottes, wir zweifeln an der Gemeinde, wir zweifeln an Gott. Und der Riese Zweifel, er hat nur ein Ziel, er will uns töten, er will uns plagen, er will uns bekämpfen, er will uns ins dunkle Tal führen und dort will er uns töten. Haben wir das erlebt? Haben wir sowas schon erlebt, dass ein Riese uns gepackt hat und ins dunkle Tal gezerrt hat? Ich habe es erlebt, gepackt und ins dunkle Tal gezerrt. Riese schlechte Gefühle, Riese Sorge, manche andere Riesen, die uns packen können in dieses Tal und schlagen. Mit Gottes Hilfe können wir die Feinde überwinden, können wir die Riesen überwinden und können wir, auch wenn wir in so einer Lage sein sollten schon, in so einem dunklen Tal, kann uns doch der Herr erretten. Dieser Riese Zweifel, er ist ein Betrüger. Alle Riesen, die vom Feind ausgehen, sind Betrüger, denn er ist der Betrüger. Er ist die Lüge, diese Kraftquelle Baals, dieser Feind, dieser Widersacher, der dahinter steht. Und anstatt den Kampf mit diesem Riesen oder mit diesen Riesen aufzunehmen, wir müssen ihn in die Flucht schlagen und besiegen und sollen nicht Angst vor ihm haben. Dieser Zweifel, wir sollen ihm keinen Raum geben, diesem Selbstanklagenden und Selbstverurteilenden und Selbstverdammenden Zweifel, die der Feind auch gibt. Wenn der Riese uns gefangen nimmt, dann können wir nicht kämpfen. Wir sind gefangen. Und Zweifel spornt nicht an zum Kampf, sondern er führt uns dazu, den Kampf auch aufzugeben. Er will uns verzweifeln lassen in diesen ganzen Zweifeln. Zweifel zieht nach unten, zerstört und tötet. Und erst dann gibt sich der Feind zufrieden, nicht vorher. Er will uns geschlagen sehen, er will uns am Boden sehen und er will uns tot sehen. Und bei einem jeden von uns gibt es Riesen im Leben. Keiner ist davon ausgenommen. Es sind nicht alle Riesen. Es sind nicht immer bei jedem die gleichen Riesen. Aber ein jeder von uns hat in seinem Leben Riesen, die sich ihm den Weg stellen, die bekämpfen wollen, die töten wollen, die überwinden wollen. Und wir müssen diesen Kampf aufnehmen. Und niemand kann für uns diesen Kampf machen. Niemand kann für uns kämpfen an unserer Stelle, sondern wir müssen diesen Kampf selber führen. Entweder siegt der Riese oder aber wir, ich habe jetzt an den Riesen Zweifel vor allem gedacht, aber wir wissen, welche Riesen in unserem Leben sind, die sich uns in den Weg stellen wollen. Gerade was den Riesen Zweifel betrifft, so ermahnt uns doch das Wort immer wieder, diesen Zweifeln keinen Raum zu geben. An die Philipper heißt es, dass wir alles ohne Murren und ohne Zweifel tun sollen. Alles ohne Zweifel. An Timotheus schreibt im ersten Brief, dass wir an allen Orten beten und unsere heiligen Hände emporheben sollen, ohne Zorn und ohne Zweifel. Wenn wir zu Gott flehen und beten, da sollen wir keine Zweifel haben. Und wenn wir Gott um etwas bitten, Jakobus 1, lasst uns aufschlagen, Jakobus 1, Verse 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Also Menschen, die zweifeln, da hat Gott keinen Gefallen dran. Auf solche Menschen kann sich Gott nicht verlassen. Niemand kann sich auf solche Menschen verlassen, die Zweifel haben, die mal so sind und dann sind ihre Gefühle anders und dann sind sie anders und dann hören sie irgendwas und dann denken sie wieder so und so sind sie wie eine Meereswoge, unbeständig. Zweifel kann nur durch eins besiegt werden, nämlich durch Glauben. Nur durch Glauben allein. Wir müssen erwarten, dass Gott sein Wort erfüllt. Seine Zusagen sind eine hundertprozentige Garantie und wir sollen uns trauen, das zu glauben. Wir sollen glauben. Das heißt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Die zwei Dinge werden einander gegenübergestellt. Das sind gegenteilige Dinge. Wir sollen nicht zweifeln, sondern wir sollen glauben. Ein Mensch, er kann nur selig werden, wenn er glaubt. Seht, wir können nur unseren Teil tun. Alles andere tut der Herr. Wir sollen den Willen Gottes tun. Wir sollen erwarten, dass wenn wir zu Gott kommen und um Vergebung unserer Sünden bitten, dass er uns vergibt. Im Wort Gottes, wir sollen all den Schriftstellen Glauben schenken, die sagen, dass Gott unsere blutroten Sünden schneeweiß machen möchte. Wir müssen zu Gott kommen und wir müssen uns vor ihm beugen und wir müssen glauben. Alles andere tut Gott. Und wenn ich jetzt uns frage, die wir sagen, dass wir erlöst sind, glauben wir wirklich, dass wir erlöst sind? Ja, aber warum haben wir irgendeine Garantie? Wir haben das Wort Gottes erfüllt. Wir tun das. Wir sind im Glauben zu Gott gekommen. Wir haben das getan, was Gott erwartet. Und im Glauben sind wir zu Gott gekommen. Mit diesem Glauben, der Herr hat mir meine Sünden vergeben. Weil er hat es verheißen, dass wenn wir uns vor ihm beugen und ihn bitten, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und er gibt dieses Zeugnis dann, dass wir seine Kinder sind. Aber es ist Glauben. Wir haben kein Schriftstück in der Tasche, wo es draufsteht, sondern in diesem Glauben dienen wir Gott, in dem Wissen, Gott hat unser Gebet erhört, er hat unsere Sünden vergeben. Und dieser Glaube, der ist notwendig auch bei der Erfahrung der Heiligung. Er ist in allen anderen Dingen notwendig, genau dieser gleiche Glaube, genau der gleiche, dass wir zu Gott kommen in diesem Vertrauen und Glauben und nicht zweifeln, ich tue das, was Gott sagt, ich lebe nach seinem Wort und ich komme zu Gott und sage, Herr, in deinem Wort hast du es selber gesagt und ich vertraue darauf, dass du es tun wirst. Und Herr, ich danke dir, dass ich die Erhörung habe. In diesem gleichen Glauben sollen wir zu ihm kommen. Und alles andere tut der Herr. Er tut dann sein Teil. Er vergibt die Sünden und er erhört das Gebet. Und wenn wir darüber nachdenken, an die Riesen, die im Land Kanaan sind, dann werden wir wohl alle auch an David und Goliath denken. Manch einer von uns, der das mit Sicherheit auch schon gedacht hat. Und wir wollen auch diese Begebenheit mal lesen. Wir wollen 1. Samuel 17 aufschlagen, die in etwas längeren Abschnitt Vers 1 bis 11 mal lesen. Und wollen daraus auch sehen, wie wir mit solchen Riesen, die sie uns in den Weg stellen, umgehen sollen. Ab Vers 1, die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damim. Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit Namen Goliath aus Gath hervor, 6 Ellen und eine Spanne groß. Der hatte einen ehernen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an, das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an den Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf den Schultern. Der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Spießes wog 600 Schekel Eisen, und sein Schildträger ging vor ihm her. Er stellte sich hin und rief dem Herr Israel zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme, vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich habe am heutigen Tag das Heer Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also wir lesen hier oder lasen hier, dass sich die Philister und das Volk Israel zum Kampf gegenüberstanden. Da war ein Tal und auf der einen Seite auf einem Berg waren die Philister und auf dem anderen Berg dann die Israeliten. Und ich denke, es werden große Heere gewesen sein, beides, weil es scheint so, dass keiner wagte, den Kampf zu beginnen. Und dann war da ein riesiger Mann, ein Riese namens Goliath. Ein riesiger Mann und er war umgerechnet etwa 3,20 Meter groß. Also fast doppelt so groß wie ich. Und wenn wir überlegen, dass damals die Menschen noch kleiner waren wie heute, können wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass er doppelt so groß war wie die meisten anderen von ihnen. Er hatte einen Panzer an, der umgerechnet 50 Kilo gewogen hat. Also wer von uns 50 Kilo schon auf der Schulter getragen hat, der kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, aber nicht, was es bedeutet, vielleicht den ganzen Tag das zu tragen. 50 Kilo. Er hatte einen Speer, einen Wurfspieß, wo die Spitze allein schon 6 Kilo gewogen hat. Hat er vor sich hergetragen, was sein Helm gewogen hat, seine Schienen, alles andere, das wird nicht gesagt. Aber der war so stark, dass er das alles mühelos getragen hat. Und da gab es da so einen armen, bemitleidenswerten Mann, der vor ihm hergehen musste und sein Schild tragen. Weiß man nicht, was dieser Schild gewogen hat. Und dieser furchteinflößende Riese, er tritt hervor und er verhöhnt das Volk Israel. Und Goliath bedeutet, der den anderen in die Flucht schlägt. Und so war dieser Riese. Er stand da und verhöhnte und schrie und rief und das Volk, es entsetzte sich und fürchtete sich über die Maßen. Und dann hat er noch so einen furchtbaren Vorschlag gehabt, das soll doch einer kommen und mit ihm kämpfen. Und derjenige, der besiegt wird, dessen Volk muss dem anderen oder dem Volk des anderen dann dienen. Und so wagte sich auch keiner zum Kampf. Wer sollte kämpfen? Keiner wagte es, denn man würde doch gleich erschlagen werden und dann müsste auch das Volk dann dem anderen Volk dienen. Keiner dieser krafterprobten und kampferprobten Soldaten Sauls traute sich, kein einziger und Saul selber auch nicht. Und so sind diese Riesen. Sie lähmen das Volk Gottes. Sie beschweren das Volk Gottes, die Kinder Gottes, dass man nicht so eine Freude mehr hat, dass man abgelenkt ist, dass man bedrückt ist, dass man zweifelt und im Geistlichen nicht so vorankommt. Und so geht das Tag aus, Tag ein. Im 16. Vers heißt es, der Philister trat frühmorgens und abends heran und stellte sich hin 40 Tage lang. Jeden Tag aufs Neue, 40 Tage lang kam er morgens und abends, verhöhnte das Volk und rief auf, soll doch einer kommen und mit mir kämpfen. Sind nicht oft diese Riesen so, dass sie Tag auf Tag kommen und an uns herantreten, verhöhnen, gerade morgens und abends. Tagsüber ist man vielleicht beschäftigt, ist man abgelenkt, aber morgens, wenn alles still ist, man aufwacht, abends, wenn man sich zur Ruhe legen will, wenn man ruhig wird, stille wird, dann kommen diese Riesen an einen heran und wollen einen bekämpfen. Und dann ist da ein David, ein junger Mann, der die Schafe hütet, eine kleine Aufgabe, eine niedrige Aufgabe. Ein Mann macht so etwas nicht. Aber er tat es treu und gewissenhaft und auch er hatte Proben zu bestehen, musste einmal gegen einen Bären kämpfen, einmal gegen einen Löwen, um die Schafe seines Vaters zu beschützen. Und so führt doch Gott auch. Wenn wir Kämpfe haben in unserem Leben, manches haben, wir wissen oft nicht, ja, warum ist das und warum muss ich da jetzt kämpfen und warum sind da solche Schwierigkeiten? Und oft führt Gott so, um uns vorzubereiten auf Kämpfe, die vor uns liegen, auf richtige Kämpfe. Und er möchte uns vorbereiten. Wir wissen nicht, was vor uns ist. Aber Gott weiß es in seiner Allwissenheit. Und er will uns da auch vorbereiten. Wir sollen uns üben in diesen Dingen, die uns an uns herantreten, die uns mit Sicherheit nicht leicht fallen und die wir ernst nehmen und die uns schwer sind. Aber wir sollen uns darin üben, um auch geschickter zu werden. Und dieser David, er wird nun von seinem Vater gerufen, um nach seinen Brüdern zu sehen, die Sauls Soldaten waren oder zu Sauls Soldaten gehörten, um ihnen Essen zu bringen, sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. Und ich nehme an, dass David morgens auch ins Lager kam, weil wir lesen dann davon, vielleicht im 24. Vers, oder lesen davon, dass er hörte, wie Goliath auftrat und wieder höhnte und spottete. Und dann lesen wir im 24. Vers, jeder in Israel, der den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Das hat David jetzt selber erlebt. Er kam da zu seinen Brüdern und Sonne ging vielleicht auf. Und es war die Zeit des Goliath, dass er wieder vortrat, um das Volk zu verhöhnen. Und der David, er sieht es, sieht, wie alle erschreckt sind und sich fürchten. Und David, er geht zu den Soldaten und sagt, das kann man doch nicht zulassen, diesen Riesen, gegen den muss man doch kämpfen, den muss man besiegen, den muss man zum Schweigen bringen. Und redet so mit dem Volk oder mit den Soldaten. Dann lesen wir im 28. Vers, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Und Eliabs Zorn entbrannte gegen David und er sagte, warum bist du hergekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl. Du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. So ein erster Schlag, ein erster Rückschlag, eine erste Demütigung vom eigenen Bruder Eliab. Ja. Er hat gesagt, ich kenne dich, David, ganz genau. Ich weiß, warum du gekommen bist. Ich kenne die Vermessenheit deines Herzens. Ich weiß, dass du böse Gedanken hast. Es ist nicht traurig. Ich weiß, ich kenne dich. Und er hat sich geärgert. Warum tönt der David so herum? Dieser Junge, da soll man bei seinen paar Schafen bleiben, soll danach schauen und soll mal die Soldaten mal kämpfen lassen. Er ist so unerfahren und so jung. Als ich das so las, dann musste ich denken, ist es nicht auch heute oftmals so? Wir kennen doch unsere Geschwister so gut, unsere Brüder und Schwestern. Wir wissen, was für arge Gedanken sie haben, was für ein böses Herz sie haben, dass sie doch manches im Herzen tragen gegen uns. Ihr Lieben, wir sollten uns besser kennen. Als Brüder und Schwestern sollten wir solche Gedanken nicht haben. Wir sollten uns niemals irgendwelche Bosheiten zutrauen und denken, dass unser Bruder, unsere Schwester ein böses Herz hat und arge Gedanken hat, sondern wir sollten doch gut von unserem Bruder und unserer Schwester auch denken. Wir kennen David. Wir wissen, er hatte ein reines Herz. Er hatte reine Motive und gute Gedanken. Aber der Bruder, er meinte, er kennt ja David. Er kennt ja sein Herz und weiß ganz genau, was David im Sinn hat. Und er macht es öffentlich. David steht hier mit den Soldaten und dann kommt Eliab und sagt, ich kenne dich ganz genau und dein böses Herz. Und alle hören das. Eine Demütigung für David. Was sollen die Menschen denken von ihm? Er ist doch der Bruder, der wird ihn ja wohl kennen. Umso beeindruckender, wie David darüber steht, wie er unbeeindruckt ist, sich davor nicht beirren lässt. Dieser Riese, er war so fokussiert auf diesen Riesen. Dieser Riese, er muss weg. Der da höhnt und der da sich in den Weg stellt, der muss geschlagen werden. Und wenn es keiner tut, dann tue ich es, David, mit des Herrn Hilfe. werde ich diesen Riesen besiegen, ich werde den Kampf wagen. Und dann kommt es zu Sauls Ohren, da ist einer, der mit dem Goliath, mit diesem Riesen auch kämpfen will, und man führt ihn zu David. Und dann steht dieser kleine oder junge Hirtenjunge vor Saul, dem König, nicht eingeschüchtert, überhaupt nicht. Er sagt zu Saul: Braucht keine Angst haben, ich werde gegen den kämpfen, gegen den Goliath. Saul sagt: Du kannst nicht gehen. Schau dich doch an, du bist ein Junge. Schau dir mal den Riesen an, wie groß der ist. Doppelt so groß wie der gepanzert ist. Du hast keine Chance gegen den. Das ist ein kampferprobter Mann, der hat schon so viel Menschenleben auf seinem Gewissen. Der hat so viele Kämpfe schon gekämpft. Und dann kommst du, kleiner Junge, und willst mit ihm kämpfen. Ein nächster Rückschlag. Man will ihn nicht kämpfen lassen. Man traut es ihm nicht zu. Man denkt gering von ihm, dass er sich jetzt irgendwie wichtig tun will, dass er sich groß machen will. Man hält ihn für wahnsinnig. Man macht sich lustig über ihn. Man lacht über ihn. Ja, jetzt, das kann doch nur ein Scherz sein, was der David da sagt, was dieser Junge da sagt. David erträgt es. David erträgt es. Er sieht diesen Riesen, der geschlagen werden muss, der besiegt werden muss. Saul, er hatte recht mit allem, was er gesagt hat. Aber eins hat er nicht gesehen, dass David nicht allein ist. David, er war nicht allein, sondern Gott war mit ihm. Und ihr Lieben, die Riesen, wenn sie vor uns stehen, wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Denn wie aussichtslos die Lage auch scheinen mag, wenn Gott mit uns ist, das ändert die Lage vollkommen. Denn dann ist der Sieg unser, wenn der Herr auf unserer Seite ist und wir mit dem Herrn kämpfen. Allein, wenn wir allein wären, dann müssten wir zweifeln, dann müssten wir verzweifeln, dann würden wir niemals siegen können, wir würden haushoch geschlagen werden. Aber der Herr ist bei uns. Wir haben am Mittwoch diese größte Verheißung im Wort Gottes gehört: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sind nicht allein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Er ist unsere Stärke und er ist unser Sieg. Und so macht sich David auf, um mit Goliath zu kämpfen. Und Goliath sieht, da kommt endlich mal einer, der auf mein Rufen antwortet. Und wir wollen mal lesen, 1. Samuel 17, ab Vers 41 bis 50, erster Teil. Ab Vers 41, der Philister ging auch einher und kam David immer näher, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, denn er war ein Junge, bräunlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sagte zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Und der Philister sagte zu David: Komm her zu mir. Ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Feld geben. David sagte zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, das du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel geben und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David nahte, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein daraus, schleuderte ihn und traf den Philister an seiner Stirn, sodass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Gewicht. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Weil David kein Schwert in der Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als das die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Es ist der Wille Gottes, dass wir die Riesen, die sich uns in den Weg stellen, dass wir sie besiegen. Gott möchte es haben. Und der Chor hat uns gesungen, preist den Herrn weit und breit, der uns immer Sieg verleiht. Im Herrn ist immer Sieg. Wenn wir auf ihn trauen, wenn wir ihm vertrauen. Und in dieser Begebenheit wird klar, dass es nur einen geben kann, der den Kampf gewinnt. Dass es nur einen geben kann, der siegt, und einer wird besiegt. Wir können den Riesen besiegen und ihn töten. Wir können aber auch vom Riesen besiegt und im Geistlichen getötet werden. Wir können geistlich sterben. Es gibt ein Entweder-Oder. Und um den Riesen zu besiegen, der sich uns in den Weg stellt, welcher es auch sein mag, ob es der Riese Zweifel ist, der Riese Sorge oder ob es schlechte Gefühle sind oder Fehler oder böse Gedanken, sind einige Dinge ganz wichtig. Zum einen, wir müssen Entschiedenheit zeigen. Wir müssen entschieden sein, diese Riesen oder der Riese, der vor uns steht, ihn besiegen zu wollen. Diese Entschiedenheit müssen wir haben. David, ihn hat nichts abgehalten. Sein Bruder hat ihn nicht abgehalten. Der König hat ihn nicht abgehalten. Der Riese konnte ihn auch nicht abhalten, als David vor ihm stand. Keine Gefühle konnten ihn abhalten und keine Worte. Es gab nichts, was David abhalten konnte, diesen Riesen zu töten. Er hatte diese feste Entschlossenheit, das durchzuführen. Er war nicht so geübt im Kampf, aber er hatte sich geübt in verschiedenen Kämpfen. Und das ist das Nächste, was wichtig ist. Wir müssen geübt sein im Kampf. Wir müssen mit unserer Waffe umgehen können. David, er hatte seine Schleuder, er hatte sich damit, als er bei den Schafen war, geübt tagtäglich. So sollen auch wir mit dem Wort Gottes umgehen können. Mit der ganzen Waffenrüstung Gottes sollten wir geübt sein im Umgang, damit wir dem Feind auch fest und sicher gegenübertreten können. Weiter, das erwähnte ich, ist der Glaube wichtig, dass wir nicht zweifeln, sondern dass wir diese Zuversicht haben, diesen Glauben, Gott hat uns den Feind in unsere Hände gegeben und der Sieg wird unser sein. Weiter ist wichtig, dass wir im Namen des Herrn kämpfen. Der Goliath, er kam und hat manches vorgebracht, aber David kam und sagte, ich aber komme im Namen des Herrn. Und im Namen des Herrn ist Kraft. Im Namen des Herrn wird viel getan. Im Namen des Herrn werden Kranke geheilt. Da werden Teufel ausgetrieben und vieles andere. Es werden Wunder getan. Davon lesen wir im Wort Gottes. Und in der Kraft des Herrn, im Namen des Herrn, können wir auch gegen diese Riesen siegen. Denn in seinem Namen ist Kraft. Und Paulus schreibt an die Kolosser, dass alles, was wir tun, sollen wir im Namen des Herrn tun. Und darum können wir auch im Namen des Herrn diesem Riesen gegenübertreten. Denn der Krieg ist des Herrn, sagt David. Es ist des Herrn Kampf. Wir sind nur Werkzeuge und der Herr, er kämpft und wenn der Herr kämpft, er hat Sieg. Es gibt niemanden, der gegen den Herrn siegen kann. Ein weiterer Punkt, wir müssen den Gegner ernst nehmen. Überheblichkeit, Übermut ist fehl am Platz. Hochmut kommt vor dem Fall, das steht schon im Wort Gottes. Der Gegner, er ist stark, er ist ein Riese. Und allein können wir gegen ihn nichts ausrichten, sondern nur, wenn der Herr mit uns ist, können uns auch immer wieder darüber nachdenken, was passiert, wenn der Riese uns überwindet. David, es war ihm bekannt, wenn der Riese über mich siegt, erstens, ich werde getötet und zweitens, das Volk Israel wird auch leiden müssen. Sie werden den Philistern dienen müssen. Und auch das sollte ein Ansporn sein, gegen diese Riesen zu kämpfen und sie zu besiegen. Denn wir werden Schaden erleiden und andere können auch zu Schaden kommen dadurch. Wir sollen den Gegner nicht verharmlosen und dulden. Was ist schon dabei, wenn ich halt bei allem Angst habe? Ich bin halt so, ich fürchte mich halt und traue mich einfach nicht. Ich mache mir halt wegen allem Sorgen. Und wenn dies kommt und jenes kommt, ich mache mir in alles Sorgen und ich weiß, ich vertiefe mich da auch immer und verstricke mich in diesen Sachen, aber was ist da schon dabei? Was ist schon dabei, wenn ich halt nicht dem Wort Gottes ganz glaube? Wenn da immer noch was ist, wo ich halt Zweifel habe, vielleicht bei der einen oder anderen Bibelstelle, wo ich das nicht so mir ganz vorstellen kann, dass das die Wahrheit ist. Ihr Lieben, wir können mit den Riesen nicht in Frieden leben. Wir können nicht mit diesen Riesen zusammenleben. Das liegt schon allein an dem Wesen dieser Riesen, an der Art, an dem Ziel dieser Riesen, die uns töten wollen. Es liegt auch an der Kraftquelle, die dahinter steckt, der Feind. Und wir können keine Gemeinschaft mit dem Feind haben. Wir können nur einem Herrn dienen. Und dieser Feind, mit dem können wir nicht in Frieden zusammenleben. Und diese Riesen, sie sind Werkzeuge dieses Feindes, der sie gebrauchen möchte zu seinen Zwecken. Ein weiterer Punkt, den Kampf mit den Riesen dürfen wir nicht aufschieben. David, er kam, er sah den Riesen, er nahm sich fest vor, diesen Riesen werde ich töten. Er ging zum König Saul, er stellte sich dem Riesen gegenüber, er kämpfte gegen ihn und er tötete ihn. Das war innerhalb kürzester Zeit. Er handelte gleich. Wenn wir nicht gleich handeln, dann werden wir immer ängstlicher werden. Der Riese, er kam tagtäglich und brüllte und rief und schrie. Und wir lesen vom Volk Gottes 40 Tage lang, sie waren verschreckt, ängstlich, versteckten sich vor diesem Riesen. Sie waren wie gelähmt, wie das Kaninchen vor der Schlange. So waren sie, hatten Angst. Und ich denke, die Furcht, die war so groß, dass sie letztendlich einen Jungen gehen ließen, um mit diesem Riesen zu kämpfen. Wenn wir uns das irgendwie mal, ich versuche mich immer in diese Lage hinein zu versetzen. Und also mir ist es unglaublich, was da passiert ist. Soldaten, jede Menge, starke, große, der König Saul, 40 Tage, alles fürchtet sich. Und dann kommt da ein David. Mit Sicherheit hat Gott ihm auch eine Ausstrahlung gegeben oder dass irgendwie die Menschen gemerkt haben, da ist mehr, da ist Gott, der dahinter steht. Aber man lässt einen Jungen gehen, um mit diesem Goliath zu kämpfen, in dem Bewusstsein, dass wenn David besiegt wird, wir müssen alle den Philistern dienen. Also mir ist das unglaublich. Man lässt einen gehen. Aber so waren sie alle in dieser Angst drin. Und dann heißt es im Wort Gottes, also überwand David den Riesen. Das war das Resultat. Und so sollen auch wir die Riesen in unserem Leben überwinden. Ein kurzer Gedanke, den ich noch anhängen möchte, Vers 57. Im 17. Kapitel. Als nun David zurückkam, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Wenn wir einmal vor unseren großen König treten, dann sollten wir als Sieger vor ihn treten. Als diejenigen, die den Feind überwunden haben. Einmal den Feind bei der Bekehrung, die Sünde, den Sünder, die Quelle der Sünde hinter sich gelassen haben, aber die den Feind in ihrem ganzen Leben überwunden haben, die Riesen überwunden haben in ihrem Leben. Und wenn der Feind die Riesen geschickt hat und sie sich uns in den Weg gestellt haben, dass wir die Feinde überwunden haben und dass wir als Sieger vor den König treten können. Möge der Herr uns dazu doch auch das Gelingen geben. Amen.